Sie hören eine Probelesung des Romans Hope, die letzte Zuflucht von Werner Hoffmann, gelesen von Autor. Kapitel 1, 12. September 2045, Hope, Wohnbereich EU26D. Tag 243, noch 122 Tage bis Phase 2. Lukas wusste nicht mehr, wann er aufgehört hatte zu zählen. Vielleicht war es besser so. Das Licht wurde langsam gedimmt. Der karge Raum bekam dadurch eine etwas gemütlichere Atmosphäre, wirkte aber immer noch nicht wie ein Zuhause. Auf etwa 13 Quadratmeter war ein funktionaler Lebensraum geschaffen worden. Ein Bett, ein Schreibtisch, ein Stuhl, ein Kleiderschrank und eine winzige Küchenzeile mit Mikrowelle. Zudem natürlich der Kommunikationsmonitor, der im Standby-Modus ein Fenster mit Blick auf eine grüne Oase zeigte, mit flatternden Vögeln, Schmetterlingen und hin und wieder einem vorbeilaufenden Reh. Ansonsten liefen hier alle mehr oder weniger wichtigen Informationen zusammen. Sauerstoffgehalt der Atemluft, CO2-Anteil, Temperatur sowie Termine und Neuigkeiten aus allen Bereichen der Gemeinschaft. Die Geräusche aus den Nachbarkabinen wurden leiser. Abendstimmung. Auch nach Monaten kam ihm alles noch immer wie ein Traum vor. Ein ziemlich schräger Traum noch dazu. Er stellte sich vor, den Monitor für den täglichen Gesundheitscheck. Ein kleiner grauer Sensor, der die Form eines Flaschenöffners hatte, schob sich hervor, den er in die rechte Hand nahm und vorsichtig den Daumen auf die gekennzeichnete Fläche drückte. Es gab jedes Mal einen winzigen Pieks, bei dem er unwillkürlich zusammenzuckte. Nach wenigen Sekunden erschien auf dem Monitor ein umfangreiches Datenblatt und die freundliche mechanische Stimme fasste kurz zusammen, wie es um ihn stand. Auswertung für Lukas Weidner. Personenkennzahl GER 2004-0001-M, Alter 41 Jahre, 6 Monate und 23 Tage. Ihr aktueller Gesundheitszustand ist gut. Sie erreichen einen Gesamtwert von 93,5%. Dies entspricht den vorgegebenen Werten für Ihre Altersklasse. Achten Sie auf ausreichend Bewegung und erhöhen Sie in den nächsten Tagen die Einnahme von Vitamin D um 1000 Einheiten pro Tag. Er schob den Sensor zurück und überflog die Daten auf dem Monitor noch einmal. Der Medizincheck gefiel ihm irgendwie, bis auf den unangenehmen Pieks. Nichts blieb dem Scan verborgen. Für Menschen mit einem Hang zur Hypochondrie war das ein echter Segen. Aber heute schienen ihm die Daten quasi zu explodieren. Das waren doch sonst nicht so viele, oder? Bei allem Verständnis überkam ihn immer mehr das Gefühl, vollkommen gläsern zu sein. Er schaltete den Bildschirm in den Standby-Modus und beobachtete einen Schwarm Schmetterlinge. Nannte man das bei Schmetterlingen eigentlich auch Schwarm? 3 von ihnen flogen in einer nicht vorhersehbaren Flugbahn aufgeregt über einer gelblichen Blume hin und her. 2 weitere flatterten eher unbeteiligt etwas abseits auf und ab. Zum ersten Mal bemerkte er einen kleinen Maulwurfshügel, ganz unten im Bild. Irgendwie kam es ihm so vor, als würde der Erdhaufen schrittweise größer werden. Vielleicht drehte er aber auch langsam durch. Er setzte sich auf sein Bett, ohne den kleinen Erdhaufen aus den Augen zu lassen. Mit seinen 191 Zentimetern war er dafür eigentlich schon fast zu groß. Wenn er sich ganz gerade machte und streckte, berührten seine Zehen das Fußende. In seinem früheren Leben hatte er ein richtiges Bett gehabt, groß und weich und ohne Fußende. Er dachte immer noch sehr oft an früher, an die Zeit vor dem Auswahlverfahren, als alles noch normal gewesen war. Vor gut 3 Jahren, im Sommer 2042, hatten sich weltweit die Berichte vom Ende der Welt gehäuft. Das Überleben der Menschheit auf dem Planeten Erde war so gut wie unmöglich geworden. Der Klimawandel, der seit Ende des 20. Jahrhunderts von Wissenschaftlern aller Nationen immer wieder mit Nachdruck thematisiert worden war, hatte sich bis zum Jahr 2042 zu einer globalen, existenziellen Bedrohung entwickelt. Die sogenannten Klimaleugner, die es in Politik und Wirtschaft noch bis weit ins 21. Jahrhundert hinein gegeben hatte, waren verstummt. Schlicht und einfach, weil es nichts mehr zu beschönigen oder zu verharmlosen gab. Es gab natürlich auch die andere Seite, diejenigen, die schon recht früh erkannt hatten, dass etwas Großes, etwas Katastrophales auf uns zukommen würde. Einige wenige Politiker räumten die Gefahren durchaus ein und wollten moderate Anpassungen. CO2-Steuern, Kohleausstieg und Elektromobilität waren um das Jahr 2020 erste zaghafte Versuche, dem scheinbar Unausweichlichen entgegenzutreten. Damals war er gerade einmal 16 Jahre alt und hatte andere Dinge im Kopf als den Klimawandel. Wer hätte noch vor wenigen Jahren gedacht, dass sich die Lebensbedingungen auf dem Planeten so drastisch verschlechtern würden? Es war klar gewesen, dass es Veränderungen geben könnte. Dürren, Stürme, Überschwemmungen. Davon hatte er schon als Kind, spätestens aber als Jugendlicher gehört. In seinen Gedanken blieb er bei dieser kleinen Schwedin hängen. Wie hieß sie noch gleich? Gunda Thunberg oder so? Nein, Greta Thunberg. Fridays for Future. Das war so um 2018 oder 19. Jeden Freitag streikten weltweit Jugendliche für das Klima. Er erinnerte sich, dass auch er einmal in seine Heimatstadt auf die Straße gegangen war. Aber ehrlich gesagt war er nur mitgelaufen, um dem Unterricht fernbleiben zu können. Klar wollte auch er das Klima retten, aber so richtig wusste er nicht warum. Es war doch alles gut gewesen. Zumindest im äußersten Nordwesten Deutschlands spürte er keine Auswirkungen des Klimawandels. Seine Eltern sprachen zwar gelegentlich darüber, aber abgesehen davon, dass es im Winter ihrer Meinung nach seltener schneite und die Sommer deutlich wärmer waren als früher, gab es keinen wirklichen Grund zur Panik. Wenn man jetzt zurückblickte, hätte man diese Katastrophe abwenden können? Oder war es auch damals schon zu spät gewesen? Zumindest hinauszögern hätte man es doch noch können, wenn alle drastisch den CO2-Ausstoß reduziert hätten. Tja, hätte Fahrradkette. Er war müde. Der ganze Tag war wieder einmal zu anstrengend gewesen. 3 Stunden Arbeitsdienst im Versorgungsbereich, gefolgt von 3 Stunden im Schulungsbereich und weiteren 2 Stunden im Kontaktbereich. Außerdem hatte er sich auch nach über 200 Tagen noch nicht an sein neues Leben gewöhnt. Wie auch. Alles war anders hier. Die Welt, wie er sie gekannt hatte, existierte nicht mehr. Und mit ihr die Menschen, die er gekannt und geliebt hatte. Niemand von ihnen war übrig. Seine Eltern, seine Schwester, seine Freunde und auch seine Paula. Vor allem Paula. Er hatte sie alle zurückgelassen, war der Chance gefolgt, die sich ihm so unvermittelt und plötzlich geboten hatte. Über all die krausen Gedanken hinweg schlief er schließlich ein und fiel in einen unruhigen Schlaf.